Gottes.
Hallo. Willkommen bei Evo Mentis. Heute geht's mal um Halloween. Ja, Halloween, das ist so in der Woche. Habt ihr schon alles dekoriert? Habt ihr euch schon gruselig verkleidet? Vielleicht hätte ich mich ja auch gruselig verkleiden sollen. Hier so für das Video habe ich jetzt nicht gemacht. Es gucken auch nicht so viele das Video an. Also, ist ja auch okay. Ist ja ein Podcast. Entsprechend habe ich mir den Aufwand jetzt gespart. Vielleicht nächstes Jahr dann. Ich wollte heute mal ein bisschen drüber reden, irgendwie, was denn so die psychologischen Faktoren davon eigentlich sind. Warum genau machen wir eigentlich überhaupt solche gruseligen Dinge? Das ist ja eigentlich ein bisschen kontraintuitiv erstmal, oder könnte man meinen, dass man sich absichtlich mit was auseinandersetzt, was man eigentlich als negativ oder problematisch oder sowas irgendwie ansehen würde. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist halt eine Wertung, ne? Also ich werte halt Dinge. Ja, es gibt gute Sachen, es gibt böse Sachen oder es gibt gute oder schlechte Gefühle oder sowas, aber das ist eigentlich ein Stück weit Quatsch. Das ist nicht zwingend so quasi, dass wir es so werten müssen. Das kann man auch anders werten. Sie erfüllen halt einen gewissen Zweck, könnte man sagen. So Gefühle oder ja, auch so Symbolik und dergleichen, so Themen. Die sind aber meistens halt weder gut noch irgendwie schlecht. Sie sind halt so und greifen halt so ineinander. Und neben Halloween und diesen Gruselverkleidungen und Schreckensszenarien, die wir da zum Teil irgendwie inszenieren, da gibt's ja auch so Sachen wie einfach Geisterbahn, ja? Und jeder Kirmes oder sowas, ja gut, nicht jeder, der Kleinen, aber so die Größeren oder sowas, die haben halt irgendwelche Geisterbahnen. Ja, oder wenn jetzt vielleicht in München auf dem Oktoberfest wart oder auf dem Cannstatter Wasen oder dergleichen, da findet halt auch Geisterbahnen. Oder in Hamburg auf dem Dom. Was gibt's noch alles in Deutschland? Ich kenne nicht alle Volksfeste und dergleichen, wo es Geisterbahnen gibt. Aber ihr kennt das Konzept. Und da macht man ja auch was eigentlich ein bisschen gruselig ist. Also selbst so eine Achterbahn oder sowas ist ja irgendwie, ja, gruselig. Da geht's nicht direkt um irgendwie Totenköpfe oder dergleichen, sondern da geht's halt einfach um was einen normalerweise eigentlich beunruhigt oder auch währenddessen beunruhigt oder sowas. Trotzdem machen wir das. Ja, warum? Warum tun wir das? Und das Interessante ist irgendwie, das gibt durchaus dazu ja Begrifflichkeiten oder sowas. Eine Sache, die ich gefunden habe, das ist der deutsche Filmwissenschaftler Julian Hanig. Der hat irgendwie den Begriff Angstlust geprägt. Ja, also warum gucken wir irgendwelche Horrorfilme an? Ja, das sind zum Teil schreckliche Dinge irgendwie, da was da passiert. Wenn man sich das in real vorstellen würde, dass einem das wirklich passiert oder man in der Situation wäre oder sowas, wäre das ja ganz furchtbar. Im Film ist es halt dann doch nochmal ein Stück weit entrückt. Wir sind halt nicht in der Situation direkt. Also unser Gehirn kann es schon weitgehend unterscheiden. Es hat Ähnlichkeiten, was es feststellt, aber es ist halt auch davon ein Stück weit entrückt und nimmt es als nicht direkte Bedrohung wahr. Ja, das ist der Vorteil. Wenn das nicht mehr gegeben ist und diese Grenze verschwindet, dann ist es tatsächlich problematisch oder hat den gleichen problematischen Effekt, als wenn wir wirklich halt in der Bedrohung sind. Das heißt, wenn wir aus irgendwelchen Gründen, medizinische Gründe, weil wir halt irgendwie psychisch nicht gut drauf sind und so weiter, halt da anfangen, diese Realität und die Fiktion quasi miteinander verschwimmen zu lassen, dann gelten diese Mechanismen auch nicht mehr als, diese Angstlustprinzipien und so weiter funktionieren dann auch so nicht mehr, sondern sind halt dann wirklich eine Bedrohung für uns. Und eine ganz wesentliche Sache eigentlich davon, dass wir diese Angstlust empfinden. Ich finde diesen Begriff irgendwie sehr schön. Julian Hanig. Ich habe das noch nicht vorgehört, ehrlich gesagt, irgendwie, aber ich hatte mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ein ganz wichtiges Prinzip dabei ist, dass wir einen sicheren Rahmen haben. Das heißt, dass wir eigentlich in einem, ja, einem Safe Space sitzen oder uns da wohlfühlen, wir in unserem Wohnzimmer sind, vielleicht auch abgesperrt alles oder sonst was, also dass da keiner irgendwo kommen kann oder, aber wir sind da einigermaßen sicher oder fühlen uns mit den Mitmenschen dort geborgen. Im Kino fühlen wir uns normalerweise auch sicher, ja, also es kann gestört werden, wenn da vielleicht irgendwie komische Leute sind, aber normalerweise ist das eigentlich auch ein sicherer Rahmen und darin können wir dann ein Stück weit halt Dinge genießen, die uns eigentlich auch erschrecken. Also wir können uns damit auseinandersetzen. Ja, und dieser sichere Rahmen, der ist für ganz viele Sachen eigentlich ganz wichtig. Also das ist immer dann, wenn wir eigentlich Kreativität erleben wollen oder uns auf neue Sachen einlassen wollen oder sowas, brauchen wir eigentlich so einen gewissen sicheren Rahmen. Wenn wir den verlassen, dann ist es ja gleich so ein, ja, so ein Grad, so eine Art Kontrollverlust, den wir erleben. Eine Ohnmacht, ein Ausgeliefertsein, eine fehlende Selbstwirksamkeit, das sind dann also die problematischen Dinge, die dann dazu führen, dass wir uns halt irgendwie anpassen. Also dass wir sagen können, da ist eine Gefahr, die uns quasi halt wirklich bedrängt, existenziell irgendwie. Aber wenn das nicht gegeben ist und uns das nicht direkt bedrängt, dann ja, ist das so eine Art simulierter Testlauf eben halt von gewissen Bereichen bei uns gehirnt. Aber ohne dass quasi alle aktiv werden. Und das ist so das Spannende eigentlich. Also wir, ja, wie könnte man das jetzt vergleichen irgendwie? Man testet halt einen Teil des Systems quasi und trainiert es und feintunet oder ja, entlockt da Sachen, ohne das ganze System angeschaltet zu haben. Und dadurch ist es quasi noch unproblematisch. Dadurch treten gewisse Effekte halt nicht ein. Das ist wie so ein Raketenstart quasi, wo vielleicht auch manche Triebwerke gezündet werden, ohne dass die Rakete abhebt, könnte man vielleicht jetzt sagen oder so. Auf jeden Fall, gewisse Effekte treten ja trotzdem ein. Also wir setzen uns ja mit den Themen auseinander. Also Dinge, die wir sonst in der Realität ja oft verdrängen. Also sowas wie Tod, Sterben, irgendwelche gruseligen Sachen, irgendwelche Verletzungen. Also es gibt ja da bei Halloween alle möglichen Sachen, die man machen kann. Da wird zum Teil ja auch mit mystischen oder okkulten Sachen dann irgendwie gespielt. Ja, das heißt dann irgendwelche Hexen. Ja, das Hexenthema könnte man auch größer behandeln, was das jetzt wieder alles ja, bedeutet oder sowas. Aber vielleicht auch irgendwelche Monster, Skelette. Ja, es ist ein großer Pool an irgendwelchen Dingen, die uns normalerweise existenziell bedrohen könnten oder würden oder die wir damit assoziieren, aber die dann halt entschärft sind quasi. Also, ja, vielleicht vergleichbar mit einer Schreckschusswaffe oder sowas, die halt deutlich weniger Gefahr und Potenzial hat als eine echte Waffe quasi. Und ja, so benutzen wir das Ganze halt auch, sei es die Geisterbahn eben oder sei es eben halt Halloween, wo wir ein bisschen damit spielen und das halt irgendwie lustig ist. Gleichzeitig können wir halt in verschiedene Rollen da hineinschlüpfen. Das ist halt auch nochmal ganz schön. Das haben wir auch in anderen Bereichen, also sei es jetzt mal Fasching zum Beispiel oder ja Cosplay zum Beispiel oder kennt ihr LARP, also Live Action Role-Playing Game. Das ist ein bisschen was sich zum Teil entwickelt hat aus Pen-and-Paper-Rollenspiele. Sagt euch auch nichts. Pen-and-Paper-Rollenspiele, das schwarze Auge, Dungeons and Dragons, das waren im Prinzip Spiele. Da hat man sich irgendwie am großen Küchentisch irgendwie versammelt oder vielleicht auch am Wohnzimmertisch. Da hat ganz viel Papier dazugehört und Stifte, deswegen Pen and Paper. Und Würfel, normalerweise auch Würfel verschiedenster Art, also auch mit mehr Flächen, zum Teil 20 Flachwürfel, das ist so das Typische. Ja, dann wurden halt vom Leiter der Runde, wurden halt Geschichten erzählt eigentlich, irgendwelche Abenteuer und so weiter. Aber die ganzen sonstigen Leute waren halt Teil dieser Geschichte, die haben jeweils einen Charakter übernommen da drin, eine Person. Konnten die zum Teil auch ausgestalten, zum Teil waren da Sachen drin vorgegeben, also was sie vielleicht besonders gut konnten, ob sie ein Zwerg waren oder eine Elfe oder sonst was. Und dann mussten sie sich so ein bisschen kreativ überlegen, was sie denn da tun sollten oder wollen, wie sie vielleicht irgendwelche Schätze finden oder sich gegen irgendwelche Räuber verteidigen, also ob sie angreifen oder fliehen oder sonst was. Und dann wurden Sachen ausgewürfelt. Ja, also da wurde gewürfelt quasi, ob jetzt ein Hieb oder eine Flucht oder sowas halt gelingt. So ein bisschen Zufall halt da drin. Ausgehend davon quasi, je nachdem halt, ob man ein guter Kämpfer ist oder ein guter Läufer oder sowas. Das bedeutet aber, da waren ganz klare Regeln dahinter, ganz klares Regelwerk, wie Sachen funktionieren. Und gleichzeitig aber auch sehr viel Fantasie. Also man konnte sich sehr viele Dinge selber vorstellen oder musste das auch tun. So ähnlich wie wenn man ein Buch liest, aber ja, das Ganze halt nochmal interaktiv quasi. Das Live-Action-Role-Playing-Game setzt das Ganze eigentlich fort und auch da gibt es ganz klare Regeln. Also es gibt auch gewisse Freiräume, also wie man sich so ein bisschen verhält und wie man redet und so weiter. Aber jetzt, was so die Kampfsysteme zum Beispiel angeht oder viele Interaktionen oder sowas, das unterliegt ganz klaren Regeln. Und man kann trotzdem halt seinen Charakter halt irgendwie ein bisschen ausgestalten und formen. Und das Interessante ist dabei, dass das bei vielen Leuten, die sich ansonsten so im sozialen Miteinander vielleicht sogar eher schwer tun, denen kommt es total entgegen. Also typischerweise zum Beispiel Autisten oder sowas, weil ja, hier hat jemand halt mal klare Regeln aufgestellt, an die sie sich halten können. Und diese Regeln, die sind halt nicht nur für sie neu, sondern die sind für alle neu. Alle müssen die quasi erst lernen, tun sich gleichermaßen schwer damit und es ist halt nicht so dieses einseitige Verhältnis, dass quasi nur der Autist quasi sich an irgendwelche komischen, nicht ordentlich erklärten Regeln irgendwie in der Gesellschaft irgendwie anpassen soll. Ja, sondern alle passen sich gemeinsam quasi an dort erfundene andere Regeln an, die aber halt ordentlich formal erklärt werden. Und insofern ist das eine sehr leichte und angenehme Sache, in die man da reinschlüpfen kann. Trotzdem geht es da vor allem halt auch darum, um ja verschiedene Charaktere auszuprobieren, sich mal in verschiedenen Rollen zu erleben. Und ein großer Effekt, der dabei eintritt, ist, dass Leute wirklich anfangen, eher so zu fühlen und so zu agieren, wie die Rolle, die sie dabei einnehmen. Das heißt, man spielt es nicht quasi nüchtern abstrakt, sondern man hat bei fast jedem Menschen eigentlich diesen Effekt, dass er anfängt, sich in eine andere Richtung zu fühlen und zu verhalten. Und so die ganz krassen Experimente davon, das hatten wir ja schon mal. Also wenn es dann Richtung Milgram-Experiment geht oder State-Prison-Experiment, wo willkürlich Leute in Gefangene und Wärter eingeteilt wurden und dann wirklich sich angefangen haben, in diesen Rollen zu verhalten und Machtpositionen auszuüben und so weiter, obwohl sie das vorher gar nicht wollten oder ja genauso in der Gefangenenrolle hätten sein können. Ja, und das ist genau der Witz dahinter eigentlich auch, dass man hier auch halt eine gewisse Simulation fürs Gehirn macht und fährt, in der man halt Sachen mal ausprobieren kann und das Gehirn auch sich selber mal ausprobieren kann, wie es sich eigentlich in der Rolle fühlt. Ja, es gab wohl im Römischen Reich wirklich die Saturnalia und ich bin jetzt da kein Experte, ich kann das jetzt nicht so tief recherchieren, oder habe es nicht so tief recherchiert, dass ich jetzt so intensiv drüber reden sollte. Aber da ging es wohl wirklich darum, dass halt auch so Herren und Sklaven quasi ihre Rollen für eine gewisse Zeit halt getauscht haben. Und sowas Ähnliches passiert ja bei uns im Fasching. Also wo ja auch ja die Narren das Zepter übernehmen, also auch den Schlüssel der Stadt symbolisch übernehmen oder die Frauen die dominante Rolle übernehmen am Weiberfasching oder da geht viel um dieses Rollenverhalten, was dann irgendwie umgedreht wird oder verdreht wird. Und genau diese strengen Regeln eigentlich der Gesellschaft, wo man in gewisse Rollen halt hineingezwängt wird, für eine gewisse Zeit aufgehoben werden. Ja, das ist so ein Freiraum. Man hat ja mal die Theorie gehabt, irgendwie, da muss man halt mal ab und zu so Dampf ablassen oder so, oder muss das halt rauslassen. Sicherlich ist es für das Gehirn so eine Art Urlaub, oder halt auch mal Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen, nicht immer so eingefahren, Dinge ausprobieren zu können. Es ist jetzt aber nicht zwingend so, also das, was man früher so gedacht hatte, es geht zum Teil noch auf Freud zurück oder so, dass man verschiedene Dinge anstaut in sich und dann müssen die raus und erst wenn sie raus sind, dann ist alles wieder gut. Also geht's wirklich so in Richtung Gewaltausübung, also was das ja normalerweise im Fasching und bei unseren ganzen Festen halt explizit eigentlich nicht tut, aber wenn wir jetzt mal dran denken, der Film The Purge, beziehungsweise gibt's mehrere Teile davon, da geht's ja wirklich drum, um die Theorie, dass ab und zu mal dürfen Leute ungestraft alle möglichen Gewalttaten oder eigentlich alle möglichen Taten verrichten, ohne dass sie bestraft werden. Also Verbrechen und dergleichen. Wobei es dann halt irgendwie in den Filmen sehr stark halt um Gewalt halt geht, wo ich mir denke, ja, aber sowas wie Raub oder sowas nicht. Also komisch. Dabei ist es allerdings so, bei The Purge wirklich mit Gewaltexzessen, diese Theorie, die da drin so ein bisschen transportiert wird, dass die Menschen ab und zu mal ihre Gewalt rauslassen müssen und sonst geht's nicht und danach ist es dann wieder gut, dann sind sie wieder friedlicher, das ist psychologisch so nicht haltbar. Also gerade bei Gewalt gibt es eigentlich genügend Datenlage und Experimente, dass Gewalt an sich eher dazu führt, dass die Gewalt danach dann eher noch zunimmt oder halt noch fortbesteht quasi. Also das hat nicht diesen reinigenden Effekt wie The Purge, also Purge heißt ja reinigen quasi eigentlich, wie das so nahelegt oder suggeriert, sondern es hat eigentlich eher den Effekt, sowas anzuschieben. Und das gilt tatsächlich auch für die Präsenz oder Gegenwart von Waffen. Also allein schon, dass Waffen quasi irgendwo in der Nähe sind, muss man auch gar nicht selber haben, aber die können auch woanders sein. Die müssen ja noch nicht mal bedrohen. Sie müssen nur da sein quasi. Dann fördert das schon Gewalt. Natürlich, wenn man sie dann in der Hand hat, dann kann man die Gewalt auch eher ausführen. Also das ist genau diese Theorie, dass Waffen in den USA irgendwas zum Thema Sicherheit irgendwie beitragen würden oder Gewalt irgendwie verhindern würden. Und das psychologisch gesehen, das ist ganz klar, dass das Gegenteil der Fall. Also das Gewaltpotenzial steigt mit der allgemeinen Gegenwart von Waffen. Und das Interessante ist, ein Gegenargument ist ja dann auch, man sagt, Waffen, sowas wie Schusswaffen oder sowas, wenn man dies verbietet, naja, die Leute können sich ja auch mit Messern abstechen. Ja, natürlich können sie das. Das können sie schon immer. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man sich gegenseitig irgendwie Schaden zufügen kann. Tatsächlich sinkt aber auch diese Gewalt in dem Moment, wo sowas wie Schusswaffen halt dann weg sind. Also je mehr ich da so gewaltassoziierende Aspekte rausnehme, umso mehr sinkt das allgemeine Gewaltpotenzial. Das ist jetzt noch nicht das individuelle Potenzial oder wie es jemand individuell damit geht oder sonst was, sondern geht es nur um das Gesellschaftliche insgesamt halt quasi. Und das ist ja das, wo man vor allem eigentlich hin will, dass man sagt, die Gesamtgesellschaft sollte halt weniger Gewalt ausüben, möglichst halt idealerweise gar keine. Und in dem Kontext muss man halt auch leider sagen, auch die Gegenwart jetzt von bewaffneten Kräften, also jetzt sag ich mal Polizisten oder dergleichen, die wirklich mit Waffen da sind oder zum Kampf bereit oder dergleichen, schürt Gewalt an sich. Also das ist so ein bisschen halt, ja, wenn die sich halt bei einer Demo darauf vorbereiten, dass sie ja möglicherweise attackiert werden oder sowas, dann fördert das eigentlich wiederum auch eher, dass sie halt attackiert werden. Also es fördert die Gewalt. Also selbst wenn sie Gewalt nicht ausüben, leisten sie trotzdem Vorschub. Also sie können auch passiv quasi der Gewalt und unter die Arme greifen und die befördern. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Also ich meine, das steigt jetzt aber schon relativ weit ein, aber auch da sehen wir halt, wir haben gewisse Effekte. Und bei sowas wie Horror und so weiter, da, ja, zum Teil sind da ja auch irgendwie Waffen oder sowas da. Da wird spielerisch mit umgegangen, es wird ein bisschen abgegrenzt, kann zum Teil problematisch sein. Weiß ich nicht, müsste man sich wahrscheinlich genauer angucken. Vielfach geht es ja aber auch um andere Aspekte, also sowas wie, ich sag mal, Tag der Toten oder sowas, ja. Also das ist ja eher der Aspekt, dass man sich mit den ganzen Verstorbenen auseinandersetzt oder sie quasi wieder an sie erinnert, sich ihnen auch nahe fühlt. Das geht ja spirituell bis dahin, dass wirklich Leute sagen, ja, die kommen da wirklich auch so zu Besuch quasi, aber man setzt sich mit Dingen auseinander und auch mit dem eigenen Tod setzt man sich auseinander und das aber halt auf eine eher positiven Wirkung, so dass es halt dazugehört, dass man es vielleicht auch so ein bisschen besänftigt oder ein bisschen lustig macht oder lustig gestaltet und das macht auch Splatterfilme zum Teil aus, dass man sagt, man zieht das so ins Lächerliche oder Absurde, dass selbst die schrecklichsten Dinge irgendwie gewisse komödiantische Elemente enthalten. Also ja, Galgenhumor könnte man vielleicht auch sagen oder sowas, was auch Dinge entschärft einfach, also als weniger schrecklich oder bedrohlich irgendwie macht. Relativ komplex, was da alles abläufen kann. Insofern aber auch hochspannend und durchaus relevant und wichtig, weil wir sehen halt, sowas wird auch gar nicht zwingend irgendwie verboten. Also dass mal so Feste da sind, wo Leute auch mal über die Stränge schlagen und ihrem normalen Rollenverständnis halt entfliehen. Also in Bayern gibt es zum Beispiel die Freinacht, also vor dem 1. Mai. Also 1. Mai ist ja immer Maibaum aufstellen. Ja, das ist so traditionell, also in Süddeutschen, aber auch in Österreich, in den Regionen, da werden in den ganzen Orten halt Maibäume aufgestellt. Wenn es dann am Ort mehrere Maibäume gibt, wird vielleicht halt nur einer ausgetauscht oder sowas. Also so ein Maibaum ist aber halt noch ein ziemlicher Aufwand, da brauchst du einen großen Baum, den musst du halt entasten und dann wird der lackiert und so weiter und dann dieses große Ding ist schon was wert quasi. Und ein Spaß war ja dann auch immer, dass quasi das Nachbardorf dann versucht hat, irgendwie den Maibaum irgendwie zu entwenden. also zu klauen, was ziemlich schwierig ist, weil die sind echt groß und schwer. Und wenn sie das geschafft haben, also wenn sie es über die Ortsgrenze quasi getragen haben, dann ja, mussten die anderen halt irgendwie auslösen mit Bier und einem Fest und so weiter. An sich eine ganz nette Tradition, wenn es nicht eskaliert. Manchmal, wenn die aufeinanderprallen quasi und die noch erwischen und so weiter, dann kann sowas halt auch in so latente Gewalt umschlagen, weil so aus dem Drang, aus der Euphorie des Tuns heraus quasi jetzt vielleicht auch naheliegt, aber normalerweise geht das eigentlich relativ gut. Aber deswegen gibt's halt auch die Tradition, so Maibäume halt dann zu bewachen. Wobei, da sitzen halt ein paar Leute irgendwie die Nacht durch und feiern halt so im Prinzip ein Fest, wo sie halt auch vielleicht wieder Alkohol trinken oder so. trotzdem ist das so, glaube ich, mit so der Ursprung gewesen davon, dass halt dann auch in so einer Freinacht ja alle möglichen Dinge getan wurden, also Sachen versteckt wurden, andere Sachen von Nachbarn, irgendwie das Garteltürchen, also das Gartentor, das kleine quasi, halt entwendet wurden oder vielleicht ausgelöst werden mussten oder versteckt wurden und die anderen mussten suchen. Es gab da so verschiedene regionale, unterschiedliche Traditionen und die haben sich dann in den letzten Jahrzehnten dann zum Teil auch irgendwie sehr unterschiedlich geäußert. Manche Jahre war da gar nichts los. Manche Jahre haben ganz viele Jugendliche entdeckt, dass es ja toll ist, dass sie da mal draußen durch die Gegend streifen dürfen und jeden Scheiß machen können. Dann ist aber wieder zu viel kaputt gegangen, da gab es zum Teil Gegenmaßnahmen, da ist das wieder eingeschlafen. Zum Teil haben sie dann nur Klopapier in die Bäume quasi geworfen und gehängt, was, finde ich, cool aussieht. Und ich meine, ja, hey, dann hängt das halt mal da bis zum nächsten Regen, aber fand ich jetzt nicht schlimm. War sehr unterschiedlich. Und das ist halt auch hier so ein, was wo man sagt, da schlagen die Leute so ein bisschen über die Stränge, aber solange das in einem kontrollierten und noch sicheren Rahmen passiert, der halt nicht verlassen wird, ist das eigentlich was Positives, weil Leute auch solche Freiräume brauchen. Was Ähnliches habe ich ja gesagt, irgendwie zum Thema irgendwie Beziehungen mal, wo man sagt, eine gute Beziehung lebt davon irgendwie, dass die zwei Personen, die beteiligt sind, auch ihre Freiräume haben. Das kann sein, wenn sie total toll zusammenpassen, zufälligerweise, dass das vielleicht auch Freiräume sind, die sie halt sogar gemeinsam genießen können, weil sie sich so frei da drin fühlen, dass alles so hundertprozentig passt, aber normalerweise ist das nie so ganz der Fall. Deswegen ist es wichtig, dass jeder halt so sein eigenes Hobby noch haben kann, wo der eine halt vielleicht Motorrad fährt und der andere halt vielleicht, keine Ahnung, mit seiner Runde strickt. Das sind jetzt wieder Klischees hier. Keine Ahnung. Es kann auch was völlig anderes sein. Der eine baut Buddelschiffe, also sie baut Buddelschiffe und er, keine Ahnung, geht zum Töpferkurs oder was auch immer. Ja. Einfach Dinge, wo man selber halt mal auch andere Rollen einnehmen kann, andere Dinge tun kann, die aus dem Alltagszwang entrückt sind. Und das haben wir relativ viel auch bei Neurodiversität, dass Leute sich sehr stark irgendwie dem Alltag anpassen müssen. Das haben aber alle Leute das Problem. Nur Neurodivergente haben es noch mal ein bisschen stärker, weil sie weniger gut intuitiv halt in unsere Systeme und Sachen reinpassen, weil sie halt leider nicht zur Mehrheit gehören, nach denen solche Konzepte im Alltag gestaltet sind. Ja, und insofern ist es da noch mal wichtiger, vielleicht halt solche Freiräume zu haben, wo man das Gehirn tun lassen darf, was auch immer es will. So ist das ja schön ausgedrückt. Das ist so das Entspannendste, dass man sagt, dein Gehirn darf jetzt tun und lassen, was es will. Und wenn es jetzt die ganze Zeit TikToks runterscrollt, dann macht's das, dann tut's das. Es kann entspannend sein, es kann positiv sein. Es hat vielleicht auch wieder andere negative Effekte. Oder das Gehirn will jetzt irgendwie ganz viele Chips essen, dann hat das wieder auch negative Effekte. Aber erstmal ist es fürs Gehirn entspannend. Ja, und so ähnlich ist es mit solchen Freiräumen auch halt. Also wenn wir beim Karneval oder bei der Freinacht oder sowas halt zulassen, dann dürfen die Leute halt auch mal Dinge ausleben und das kann fürs Gehirn ganz gut sein, ja. Da kann man auch mal Kreativität und so weiter neu kennenlernen, wo wir merken, eigentlich ist unsere Gesellschaft mit ihren Strukturen und so weiter in vielen Teilen nachteilig und problematisch für uns. Und ja, wir kompensieren das halt durch solche Feste und Aktivitäten, wo wir dann halt auch mal, ja, man könnte jetzt sagen, die Sau rauslassen oder wo wir halt auch mal in andere Rollen reinschlüpfen können, wo wir halt mal andere Dinge erleben können, die wir normalerweise aus unserem Alltag verdrängen, wo halt zum Beispiel, wenn es jetzt um Halloween und Tag der Toten geht und so weiter, wo halt Tod, Verwesung, Altern, Verletzungen, Verstümmelungen und dergleichen eher keinen Platz haben, wo man sagen kann, ah, davon will ich ja gar nichts, das will ich gar nicht so genau, da will ich mich nicht auseinandersetzen, das sind so viele Gedankensachen. Da verdrängen wir das und dann ja inszenieren wir es quasi in einem für uns sicheren Rahmen halt, im Rahmen von solchen Aktivitäten. und verkleiden uns halt irgendwie als böse Gestalten und so weiter. Und wenn wir die ganze Zeit immer lieb sein müssen und alle wir uns eher vor anderen erschrecken, ja, dann erschrecken wir vielleicht halt mal andere irgendwie mit einer gruseligen Totenmaske oder dergleichen. Ja, was haben wir denn noch Interessantes? Also, ich meine, eine Möglichkeit von dem, was man so Eskapismus auch zum Teil nennt, sind ja wirklich so Computerspiele. Ja, also da sind wir auch wieder beim Thema, das muss ja nicht das Ballerspiel sein, das kann ja auch das, die Abkürzung ist so schön, MMORPG. Inzwischen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Früher, wie ich sowas gespielt habe, hat das die meisten Leute so zu einem verwunderten Hä? Gemacht, aber ein Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Ich meine, inzwischen ist ja vieles an Spielen online miteinander vernetzt und man spielt mit anderen Spielern zusammen. Früher war sowas so was ganz Besonderes, erst recht, wenn es dann halt irgendwelche persistenten Welten waren, wo man halt mit Hunderten oder gar Tausenden von Spielern zusammengespielt hat. Ich sag jetzt da bloß mal World of Warcraft, EVE Online, falls ihr das schon mal gehört habt. Große, spannende Konstrukte auch mit sozialen Strukturen, Wirtschaftssystemen. Ja, man kann da auch Kriege führen und kämpfen und Rätsel lösen, Landschaften durchwandern, Dinge entdecken, forschen, alles Mögliche. Also insofern, ja, kann man sich auch kreativ neu ausprobieren. Ist halt eine andere Möglichkeit quasi, wie man irgendwelche Rollen einnimmt und auch eine Form von Eskapismus natürlich, der aber auch halt so Vorteile halt bietet. Wenn er halt, und das ist ja genau die Frage, halt nicht zu sehr von den sonstigen Alltag entrückt. Dahinter steht immer der Gedanke, dass man ja funktional bleiben muss in seinem Alltag, ja. Also das, auf das ich noch oft eingehen werde, auch gerade so im nächsten Jahr, in der nächsten Staffel, denke ich, dass der Mensch funktional zu sein hat. Er muss in der Gesellschaft funktionieren. Das ist das Paradigma. Das ist quasi unumstößlich gesetzt. Und unter diesem Paradigma ist es natürlich nachteilig, wenn sich jemand zu sehr in Eskapismus flüchtet und dann vielleicht seinen Alltagsthemen nicht mehr nachgeht und nicht mehr früh morgens pünktlich irgendwie in der Fabrik anfängt oder so. Dann ist es ja schlecht. Ja, dass das dem Menschen vielleicht anders besser täte oder dass es vielleicht für die Gesellschaft in irgendeiner Form auch irgendwie sinnvoll anders möglich wäre, das spielt da keine Rolle. Da geht es erstmal darum, dass du funktionieren sollst in so und diesen Strukturen, die da vorgegeben sind. In dem Sinne ist das natürlich schwierig, wenn du dich zu sehr davon herausziehst. Genau, und ein schöner Begriff davon, ich habe das vorhin schon erwähnt, dass man auch so Rollen, die man eigentlich einnimmt, dann auch wirklich fühlt und erlebt und anfängt, in denen zu denken. Und da gibt es dieses Enclosed Cognition Prinzip. Also, dass man allein schon, wenn man ein Kostüm anzieht, dann beeinflusst es das Denken und Verhalten. Das kann man tatsächlich in Experimenten zeigen. Also gibt es jemand einen weißen Kittel, den er anzieht, dann fängt er sich an, als Arzt zu verhalten eher oder in die Richtung quasi. Also um so zu argumentieren, also so wie er denkt, dass diese Rolle halt funktioniert, so wie er diese Rolle erlebt hat. Das ist sein Vorbild normalerweise, ja. Also wie wir das, die Rolle von anderen erleben, so spielen wir auch die Rollen, wenn wir uns in denen wiederfinden. Das ist durchaus ein Prinzip, was man auch bei Familienaufstellungen einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wo im Prinzip verschiedene Leute als Stellvertreter oder halt auch wirklich als sie, als Person in einen gewissen Kontext gestellt werden und dann halt ja auch Gefühle erleben quasi in diesem Kontext, die vielleicht gar nicht ihre sind, weil sie nicht diese Person sind, aber sie sind auf einmal in dieser Rolle und dann können sie trotzdem teilweise so agieren, wie die Leute das tatsächlich tun. Das ist nichts Magisches oder sonst was, sondern wir sind da einfach in der Lage, von unserem Gehirn her uns an solche Sachen halt sehr gut anzupassen und machen das auch ständig im Alltag. Das ist nichts, was irgendwie jemals aufhört oder sowas. Nur normalerweise fällt es nicht auf, weil wir halt in bestimmten Rollen halt drin sind, in denen wir halt einfach normal, ja, so funktionieren, wie wir das halt tun sollten und entsprechend ist dann alles paletti und normal quasi halt. Ja, und was wir halt noch an Phänomen haben irgendwie, wenn wir halt uns normalerweise nicht so in den Hauptbereichen der Gesellschaft vielleicht wiederfinden, sondern vielleicht andere Bedürfnisse haben oder sowas, dann landen wir manchmal in so, was man Subkulturen nennt. Also eben halt genau, dass man so Anime, Fantasy, Gaming-Bereich oder sowas hat, dass man halt auf irgendwelche Cosplay-Events geht oder dergleichen oder irgendwelche LARP-Events, also Live-Action-Role-Playing-Game, wo wirklich halt große Heerlager dann vielleicht auch aufgebaut. Ja, also was es eher durch den Kakao zieht, aber halt auch so ein bisschen darstellt, ist Knights of Badass, denn der Film, der so eine Horrorkomödie ist. Und da ist es halt so, das beginnt, also es ist ein amerikanischer Film, ist ein bisschen, ja, verhohene Piepeln so vielleicht auch wie überzeichnet. So wie der Film Fanboys, falls ihr den vielleicht mal kennt. Und da geht's halt auch erst um so ein Live-Action-Role-Playing-Game, aber dann eskaliert es halt, weil es ja doch irgendwie jemand reale Dämonen quasi ruft versehentlich und dann wirklich Bösewichte da sind und wirklich halt Leute ums Leben kommen und aus diesem Gespielten auf einmal halt ernst wird. Ja, und das Schöne ist, für uns ist es ja, wenn wir das angucken, halt wieder halt nur eine Fiktion. Es kommt zwar quasi eine Ebene raus, indem halt aus der Fiktion, die wir in dem Film ansehen, also aus dem Live-Action-Role-Playing-Game auf einmal halt quasi dort ernst wird, aber es ist ja immer noch eine Realitätsebene von uns entfernt und insofern halt immer noch was, wo wir halt diese Angstlust halt empfinden können. Ja, gerade zu Halloween irgendwie machen sich ja manche wirklich sehr viel Arbeit, da irgendwas zu dekorieren. Manchmal nur den Eingang ein bisschen, manchmal aber auch wirklich, die Garage oder ganze Häuser oder sowas, wo ganz viel aufgebaut wird, was dann irgendwie gruselig ist oder erschreckend oder dergleichen. Und nennt man dann ja auch gerne Haunted House. Haunted bedeutet heimgesucht, also dass quasi Geister oder böse Dämonen oder sowas halt dieses Haus heimsuchen. Aber das ist halt so ein stehender Begriff eigentlich für so Geisterhäuser. Und da darf man sich halt auch mal anders drin fühlen, anders drin benehmen. Man spricht auch so von dem sozialen Equalizer, der da so ist, also wo Sachen halt anders getriggert werden, verändert werden, modifiziert werden. Und das Interessante ist, dass es schon ein paar Experimente dazu gibt, dass gerade so Menschen aus dem ADHS- und Autismusbereich solche Bereiche oft, also so Haunted Houses und dergleichen, oft als besonders befreiend halt auch irgendwie empfinden. Also weil sie sich halt da nicht so maskieren müssen, weil sie halt da genauso den Sachen ausgesetzt sind wie alle anderen. Und in diesen Spukhäusern können Leute mit ADHS oder Autismus, die sonst ihre heftigen Reaktionen maskieren müssen, endlich frei Emotionen rauslassen. Ja, also das, wie gesagt, das, was jedem so ein klein bisschen gut tut, das ist für die halt extrem entspannend. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, quasi, was dann sonst für einen Druck oder für eine Kontrollnotwendigkeit halt irgendwie bei denen da ist, wie viel Energie das so zieht. Und dieses fiktive Erlebnis irgendwie, das kann halt auch nochmal sehr stark so Dopamin triggern und so weiter. Also gerade sowas wie Abenteuer erleben. Also ADHS-Menschen früher, wo es halt diese Diagnose noch nicht gab, da waren das halt dann eher die Abenteurer, die draufgingen. Vielleicht auch die Hasardeure, vielleicht halt auch, ja, die Piraten, die halt vielleicht irgendwie nicht immer quasi Sachen so gemacht haben, wie dann das jeweilige Gesetz das wollte. Auf jeden Fall halt vielleicht latent gefährliche, aber auch lohnende Dinge irgendwie zu tun. Aber halt auch wirklich halt diese Angstlust zu empfinden. Also mal einen Horrorfilm angucken, mal eine Geisterbahn oder halt eine Achterbahn. Mal Gleitschirm fliegen an der Stelle oder diese Wakeboards fahren. Es gibt doch die mit diesen Kitesurfen heißt das dann, genau. Ja, ist auch herausfordernd, spannend und so weiter. Es gibt alles Mögliche. Und das kann aber halt alles auch stark Dopamintriggern sein, was wiederum für Menschen mit ADHS halt wahnsinnig verlockend ist. Zum Teil notwendig ist, dass sie wirklich halt auch sowas haben, aber halt auch sehr antreiben quasi. Es ist eine viel größere Quelle für positives Empfinden als für neurotypische eigentlich. Gleichzeitig gibt's halt danach dann oft dann diese diesen Abfall. Also vorher ist es total spannend und toll und da ist man drin irgendwie, dann sind aber auch viele Reize und viele Sachen, also man verarbeitet das sehr intensiv, das ist dann in diesem Autismus-Spektrum halt nochmal stärker, dass man da auch wirklich sehr viel verarbeitet und das halt total toll aufnimmt, auch dadurch wird das Ereignis größer und dann gibt es halt diesen Crash am Ende, wenn das halt vorbei ist oder wenn man halt genug davon hat, wenn man halt too much hat, also dann kann es wirklich halt diesen Meltdown geben oder halt wirklich, man ist aus dem tollen Wochenende zurück irgendwie, sitzt allein in seiner Wohnung quasi, Reiz, Armut, alles ist vorbei, nichts Spannendes steht an, keine externen Trigger, die einen irgendwie reizen, man müsste alles aus sich selber raus und dann gibt's halt auch sowas wie einen Adrenalin-Crash oder Dopamin-Crash, nennt man das dann auch, oder Dopamin-Kater. Problematisch können auch so Festivitäten und so weiter sein, man arbeitet da drauf hin, dekoriert sein Haus mit Halloween-Sachen und so weiter. Ich weiß nicht, macht ihr das auch? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare eure liebsten Halloween-Sachen oder wie ihr dazu steht oder findet ihr es doof? Findet ihr vielleicht diese ganzen Geschichten mit Horrorfilmen und so weiter doof? Also das würde mich schon interessieren auch, ob das Sachen sind, wie ihr damit umgeht, also wo dieser Podcast quasi von wem gehört wird und wie das bei euch solche Themen irgendwie eine Relevanz haben irgendwie. An sich ist es so, was jetzt, wenn man auf das Thema irgendwie komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder überhaupt Traumafolgestörungen irgendwie eingehen, sollte man wirklich halt in diesen Bereichen irgendwo schreckliche Erlebnisse gehabt haben, also irgendwelche Gewalttaten erlebt haben oder dergleichen, können natürlich ähnliche Dinge so ein Trauma wieder hervorholen. Klar, weil der Mechanismus des Traumas ist ja, ich befand mich in einer Situation, in der ich nicht mehr selber die Kontrolle über die Dinge hatte, in der ich nicht mehr Herr meines Schicksals war, in dem ich ohnmächtig war, ich war nicht mehr selbstwirksam, konnte nicht mehr mich selbst beschützen. Ja, das war gefährlich, es war existenziell bedrohlich für mich, oder ich habe es zumindest subjektiv so empfunden, und entsprechend muss ich mich jetzt anpassen in irgendeiner Form und muss versuchen halt, durch stärkere Wahrnehmung der Gefahr vorher, durch Vorkehrungsmaßnahmen, durch mehr Vorsicht, vielleicht auch Meiden von gewissen Sachen oder so weiter, mich besser um mich selber zu kümmern, dass ich nicht wieder in eine ähnliche Situation komme. Also das ist ja die Anpassung eigentlich, die durch Trauma passiert. Und wenn man jetzt wieder an solche Situationen erinnert wird, dann ist das natürlich ein großes Alarmsignal. Ja? Jeder andere sagt vielleicht, oh, ein Skelett, und man selber sagt, oh Gott, das habe ich schon mal erlebt. Und dann wird sowas natürlich sehr stark überaktiviert. Also die Angst ist sehr viel größer. Es ist wirklich eine existenzielle Bedrohung, die man sofort empfindet, weil man halt aus der Vergangenheit heraus das überträgt. Und das wäre ja auch richtig, wenn die Situation wieder ähnlich wäre und das jetzt nicht nur was Gespieltes ist. Entsprechend kann sowas natürlich auch solche Sachen auch triggern, und das ist genau das, was halt entsprechende Menschen halt ein bisschen beachten müssen und dann sowas halt aus dem Weg gehen müssen. In kleinen Dosen aber, ja, also in einem kontrollierten, sicheren Rahmen, wo man sich nach wie vor auf der einen Seite sicher fühlt, andererseits halt diesen problematischen Reizen ausgeliefert ist, die man nur mit Gefahr assoziiert hat, da kann man so einen Reiz auch wieder quasi runterfahren. Das muss man allerdings sehr langsam und vorsichtig machen. Der darf nie zu groß werden, dieser Reiz, sondern das muss halt immer der sichere Rahmen bleiben und dann halt immer so peu à peu so ein bisschen mehr davon, und dann deassoziiert man das wieder damit. Das macht besonders dann Sinn, wenn es quasi halt eine Fehlanpassung ist. Also wenn du sagst, in der Situation, in der du da warst, das passiert dir einmal im Leben und das passiert den meisten Leuten noch nicht mal einmal im Leben, und das ist sehr ungewöhnlich und du brauchst dich daran nicht anpassen. Du musst nicht für die Zukunft dafür Sorge tragen, weil es wird dir nicht wieder passieren. Aber es begegnet dir im Alltag vielleicht sehr häufig und dann wirst du falsch getriggert quasi. Also ist es besser quasi, du deassoziierst es wieder. Das ist eine bessere Anpassung, anstatt dass du quasi diesen Überlebensmechanismus jetzt mit dir rumschleppst, den du aber so sowieso nicht mehr verwenden kannst, weil er so nicht mehr aufvortritt. Das ist so die Abwägung. Großes Thema, aber so zum Thema Trauma, also es muss nicht zwingend irgendwie problematisch sein, außer man ist halt wirklich durch konkrete Dinge da getriggert und hat das noch nicht genügend deassoziiert. Dann ist es schlecht, bleibt es im gewissen Rahmen, kann es sich auch positiv auswirken. Ja, da würde ich wieder sagen, frage deinen Psychiater oder Therapeut, falls du dann zufälligerweise es geschafft hast, einen Platz dort zu bekommen. Ja, schwierig. Aber das kann man einfach nicht pauschal beantworten. Das muss jeder selber machen, wie er das so fühlt. Und bei sowas sollte man sich halt auch nie in irgendwas reindrängen lassen. So von wegen, oh, das ist aber doch, es kommt doch halt mit auf die Halloween-Feier, und man selber sagt, es fühlt sich nicht gut an. Dann fühlt sich's nicht gut an, und dann nimmst du darauf Rücksicht, dass es sich nicht gut anfühlt, und dann lässt du es lieber. Also da musst du auch gut mit dir selber umgehen, und kannst du dir aber einen guten, sicheren Rahmen schaffen irgendwo bei Sachen, dann kannst du dich damit auch ein bisschen auseinandersetzen, aber dann halt in einem selbstkontrollierten Rahmen. Und da kommen wir wieder zum wirklich wichtigsten Ding. Also das hat man ja auch in diesem ganzen, ich sag mal, BDSM-Bereich. Also ja, es geht um Sex oder erotische Spiele im weiteren Sinne, aber halt auch, das ist ja ein fließender Bereich mit solchen Sachen und Rollenspielen. Und auch da geht's eigentlich ja immer nur um diesen sicheren Rahmen. Also es ist ja nicht etwas, was wirklich bedrohlich sein sollte oder nicht so, wie es zum Teil falsch dargestellt wird, wirklich eine echte Unterdrückung oder dergleichen ist, sondern es ist ja immer ein Rahmen, den selbst das, also die quasi unterlegene Person selber steuert und kontrolliert. Also dieser Kontrollverlust tritt eigentlich nie ein. Das ist das Entscheidende bei solchen Sachen. Ja, du behältst immer vollständig die Kontrolle darüber. Nur so funktioniert es. Und das stellst du eben vorher halt sicher. Indem du halt auch ganz klare Regeln aufstellst und die halt auch danach dann, ob sie wirklich eingehalten wurden, auch dann besprichst. Und das ist auch wiederum was übrigens Menschen mit Autismus dann halt total entgegenkommen, wo man sagen kann, okay, Kontrolle ist da, sie haben ganz klare Regeln, an die sie sich halten können, die man ihnen auch erklärt, also beziehungsweise die sie selber mit halt besprechen. Es wird jederzeit Rücksicht genommen quasi auf ihre persönliche Situation, Gefühle, Überlastung. Sie müssen sich nicht maskieren, sondern sie können sich innerhalb der Regeln, können sich frei entfalten. Sie dürfen halt nur diesen Rahmen nicht verlassen, aber das können sich ja aussuchen an der Stelle. Und danach kriegen sie auch eine Rückmeldung dazu, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht oder was man verbessern könnte. Ja, so ganz sachlich. Das mag nicht so leidenschaftlich wirken, aber diese Leidenschaft findet quasi innerhalb dieses sicheren Rahmens statt halt bei dem Ding. Und so funktioniert es eigentlich halt auch mit irgendwelchen Horrorspielen oder sonstigen Rollenspielen da im Lab-Bereich oder in anderen Sachen. Und ja, dann kann halt in diesem sicheren Rahmen halt auch das eintreten, was man halt so diese Katharsis nennt. Also diese wirkliche Achterbahnfahrt, aus wo man dann halt auch wieder aus diesen Gefühlen halt dann am Ende aber wieder herauskommt. Also wo man halt über eine gewisse Dramaturgie halt durch krasse Gefühle geht, aber dann halt das auch irgendwie auflösen kann. Ja, noch eine ganz interessante Sache ist irgendwie, warum ausgerechnet viele chronisch Ängstliche, also es gibt ja wirklich sowas wie auch so generalisierte Angststörungen und dergleichen, wo, wie gesagt, man ist einfach sehr, also andere würden sagen überängstlich, ich würde sagen angepasst ängstlich, aber angepasst halt an etwas, was ja so vielleicht einfach nicht fortbesteht. Das heißt, es ist mehr Angst da, als jetzt vielleicht noch notwendig, aber die halt mit sehr viel Angst unterwegs sind. Die durchaus irgendwo in der Vergangenheit meistens begründet halt ist mit was Sinnvollem. Und die tun sich aber mit Halloween oft, also nicht immer, aber oft leichter, weil es halt eine Art spielerische Auszeit wirklich halt ist. Also auch Ablenkung im Spiel. Es kann bei manchen Leuten zumindest, das ist jetzt in Deutschland weniger der Fall, vielleicht halt auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, also Assoziationen von unbeschwerter Kindheit und so weiter wecken. Nun ist bei uns Halloween noch nicht lang genug etabliert, dass wirklich alle Generationen das mit diesem Rückblick quasi tun. Also für mich gab es keinen Halloween früher, da gab es halt, ja keine Ahnung, was war da im Herbst? Erntedank. Sonst war da nichts und es gab halt Fasching. Aber es gab kein Halloween, das kannte man vielleicht aus irgendwelchen Filmen, aus E.T. oder sowas, da kam das mal vor, aber da hatte ich keinen Bezug dazu, das war nicht meine Kindheit. Leute, die es aber aus der Kindheit kennen, klar, für die ist das natürlich ein Anknüpfungspunkt wieder an solche Sachen. Dann ist, ganz krass eigentlich, Leute mit generalisierter Angststörung und dergleichen, für die ist halt gruselnd eine vertraute Emotion. Ja, das ist, Angst ist ihr Alltag, das ist im Prinzip Teil ihres Konzeptes, wo sie sich vielleicht fast schon drin wohlfühlen, aber vor allem halt auch auskennen, also es ist ihr Terrain. Und in dem bewegen sich plötzlich halt auch andere Leute. Das ist so, als wenn du sagst, du hast halt irgendwie so ein Lieblingscomputerspiel oder sowas und auf einmal spielen das auch andere Leute, die sich da drin aber nicht auskennen und du sagst, hey, ich kenne mich perfekt aus, guck mal, hier, ich kann das. Ja, und so ist es da in dem Fall halt mit der Angst. Und dadurch ist es zum Teil auch weniger erschreckend für die halt irgendwie. Die können das besser managen. Die haben halt insgesamt halt bessere Fähigkeiten, das zu managen, kommen damit klar und für die ist eine ganz, auf einer angenehmen Ebene managebar. Die sind da handlungsfähiger, sozusagen, könnte man sagen. Selbstwirksamer. Ja, genau. Und dann ist das halt auch nochmal, die anderen kommen halt auf das eigene Terrain hinein. Also alle haben Angst quasi. Also auf einmal ist Angst haben normalisiert. Leute mit generalisierter Angststörung im Alltag werden schief angeguckt und sagen, was hast du denn schon wieder? Ach, jetzt ängstigt der sich da wieder. Was klammert der sich denn da so an der Laterne fest? Das ist doch gar nichts. Und Halloween wird so inszeniert quasi, dass alle Angst haben und Angst haben normalisiert ist. Hey, schön, Teilhabe, Gleichberechtigung, super. Ist doch eigentlich super. Und man darf halt über Ängste offen reden und auch drüber lachen und Witze machen. Und das ist halt genau dieser Punkt halt, den ich auch gesagt habe, diese Wertung von Emotionen, also wie wir Emotionen bewerten, ob wir die als was Negatives, Problematisches, was nicht sein soll, nicht sein darf, was uns quasi, was wir weghaben müssen oder sonst was bewerten oder ob es was Positives, Erstrebenswertes, Tolles ist, was wir haben wollen oder haben müssen oder sowas. Ja, das ist eine Festlegung an der Stelle. Und hier wird halt vieles umgedreht, dass man sagt, nee, Ängste dürfen sein, das ist in Ordnung, Ängste zu haben. So jeder hat Angst und da kann man auch drüber lachen an der Stelle und das gehört einfach dazu, dass man halt irgendwie hier auch Angst hat und so weiter. Ja, und da fällt dann eine ganz wichtige Komponente weg, weil das Gefühl selber ist gar nicht oft das Problem, sondern oft halt erst diese sekundäre Wertung oder diese weiteren Wertungsstufen, die halt dahinter hängen, wie wir was bewerten. Ich habe das auch so ein bisschen gesagt, letzte Woche irgendwie, da ging es eben halt drum, ja, wenn wir es halt nicht so fühlen irgendwie, wenn es halt so früh dunkel wird und so weiter. Man sagen kann, ja, aber das ist vielleicht normal, also das ist nicht schlimm und wir bewerten es dann aber halt nur negativ und dann wird es problematisch. Und genauso ist das halt mit Geisterbahn, Halloween, Horrorfilm, dass man sagen kann, da ist es normal und das ist halt Teil des Konzeptes eigentlich, dass man Angst hat. Also man soll Angst haben auf einmal. Sonst heißt es immer, man soll keine Angst haben, hier darf man aber Angst haben. Hier soll man Angst haben, das ist okay. Man sagt dann, hey, cool, ich habe eine generalisierte Angststörung, ich habe ständig Angst vor allem und so weiter und auf einmal ist es okay, Angst zu haben. Ja, wir haben alle Angst, wir gehören alle zusammen, super. Genau, und dann halt nochmal... Ich habe mir ja so ein paar Notizen gemacht, deswegen lese ich ja ab und zu mal und komme dann auch auf Sachen wieder irgendwie. Es gibt halt auch diesen Zyklus zwischen Anspannung, Schrecken und Erleichterung. Das ist ja genau das, was auch im Kontext mit Katharsis und so weiter oft gemeint wird. Und ja, das zu durchlaufen quasi gemeinsam oder auch selber überhaupt durchlaufen zu können, ist ja erleichternd am Ende. Also das ist so wie halt intensiv Sport machen und total anstrengend und danach halt irgendwie erschöpft, aber glücklich halt da zu sitzen. Dass sich glücklich schinden. Oder dass sich glücklich erschrecken, könnte man sagen. Ja, und dadurch, dass wir das Ganze halt kontrollieren, haben wir halt auch so eine Art kontrollierte Angst. Also man gewöhnt sich halt quasi da drin ein Stück weit. Also man assoziiert das mit den richtigen Dingen, also in der richtigen Dosis. Ja, und dann ist noch ein ganz wichtiger Aspekt auch davon, dass wir durch solche Horror-Inszenierungen, also mit, weiß ich, was ist schon die Zombie-Apokalypse oder ein Geisterfilm oder sonstige Sachen, da werden auch symbolisch oft irgendwelche Ängste, die halt vorhanden sind, reingepackt und irgendwie verarbeitet oder sowas. Also das ist nicht nur der Selbstzweck der Zombie-Apokalypse, sondern es ist halt auch vielleicht irgendwie Angst vor gesellschaftlichem Zerfall oder dergleichen. Oder dass man halt auf einmal gegeneinander arbeitet oder halt Menschen sich anders verhalten irgendwie, als man es gewöhnt war. Oder Angst vor Ansteckung, ja, mit... Bezug zu irgendwelchen Pandemien vielleicht. Geisterfilme handeln halt dann oft von wirklich Trauer und Loslassen, ins Übersinnliche halt transportiert. Es gibt oft heroische Situationen, wo wir halt auch mal den Büroalltag entfliehen können. Ach, da gibt's auch viele schöne Filme. Also auch gerade Eskapismus. Kennt ihr Brasil, den Film? Ich habe es ab und zu, glaube ich, erwähnt. Werde es auch wieder erwähnen. Ja, und insofern ist das Ganze halt Spiegelbild, aber auch Ventil für viele Sachen und gerade Menschen, die halt eh in diesen Bereichen unterwegs sind oder sich halt oft ängstigen vor Sachen, fühlen sich halt dann mal eher wie zu Hause. In dem Sinne, treibt es nicht so doll, tut euch nicht weh, tut auch keinem anderen weh. Habt aber Spaß mit Halloween oder was auch immer ihr da macht oder guckt vielleicht auch den einen oder anderen Film noch an. Ah, das mache ich jetzt noch. Ich gebe euch noch ein paar ganz wenige Filmtipps, okay? Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aber ein paar Horrorfilme sind halt einfach doch zu schön. Also einen, den ich sehr gut finde, ist Cabin in the Woods. Da geht's drum, dass so ganz klassisch ein paar Jugendliche halt in so eine Hütte fahren und dort halt dann gruselige Dinge erleben. Aber das Ganze ist eine inszenierte Hütte. Da sind extra so Sachen hingelegt, die alle mit also ganz viele von diesen Elementen, die dort liegen. Also ein Tagebuch, irgendwelche alten Muscheln, irgendwie ein Grab, was sie finden können und sowas. Das triggert immer irgendwelche Monster oder irgendwelche Geister oder sowas, ja. Und das ist dort hingelegt von einer geheimen Gesellschaft, die das Ganze am Laufen hält, die da immer wieder Jugendliche dahin verschifft. Und das Ganze ist eigentlich ein Entertainment-Programm für Götter. Das ist so das Einfache. Dadurch persifliert es aber halt auch so sämtliche Horrorfilm-Sachen so ein bisschen, weil wirklich halt alles von diesen Sachen halt da irgendwie drin vorkommt, ein Element ist und zusammen und eingebaut wird und das Ganze eskaliert halt an einer anderen Stelle halt so komplett und gerät aus dem Ruder. Das ist dann wieder das Witzige an den Sachen und die Horrorfilme, die ich halt besonders gut finde, die sind eigentlich auch witzig. Dann ein anderer, ja, der ist wirklich mehr lustig als gruselig eigentlich, ist Shaun of the Dead. Der parodiert natürlich auch den Titel Dawn of the Dead. Aber bei Shaun of the Dead, der ist übrigens ein Film der Cornetto Connection. Und Cornetto Connection heißt er deshalb, weil sie immer in diesen Filmen irgendwie Cornetto-Eis kaufen und essen. Bei Cornetto-Trilogie heißt das, glaube ich. Und ja, das Schöne daran ist, dass es halt so eine Zombie-Apokalypse gibt, aber am Anfang realisieren sie die gar nicht, weil er eigentlich gerade mit seiner Beziehungskrise da völlig beschäftigt ist und so weiter. Und selbst wie sich die Umgebung verändert und da schon irgendwie anfangen, Zombies rumzulaufen oder so Blutspuren irgendwo sind, er checkt das halt nicht. Das ist halt sehr schön. Und danach ist es auch eher so ein bisschen lustig und albern gehalten, aber ja, trotz allem eigentlich ein bisschen Horrorfilm. Und dann noch einer, den finde ich ja fast am besten, obwohl er schon ein echter Splatterfilm ist. Der heißt Tucker and Dale vs. Evil. Und da ist es mal andersrum. Also das normale Setting ist ja, wie gesagt, Gruppe Jugendlicher fährt irgendwo auf einsame Hütte im Wald und da passieren schreckliche Dinge. Da ist es so, das sind zwei Typen eigentlich, die eigentlich total lieb und nett sind und so weiter. Und da kommt halt, kommen zwei Autos mit Jugendlichen, die halt zu einer Hütte im Wald fahren wollen. Und sie wollen denen halt so ein bisschen Hallo sagen, werden aber halt erstmal wahrgenommen als, oh Gott, das sind total schreckliche und so weiter. Und dann gehen halt alle möglichen Dinge schief und es sind eigentlich alles tragische Unfälle und schlimme Sachen und so weiter und sie wollen eigentlich gar nicht, da soll gar nichts passieren, aber dauernd sterben irgendwelche Leute und das ist halt wie in so einem Horrorfilm, aber halt umgedreht aus der anderen Perspektive von jemand, der quasi sonst bei dem Bösen ist und die wollen das gar nicht, in dem Fall jetzt aber, und das gehen aber Sachen schief. Also es ist ja, es hat sehr viele Splatter-Elemente, es spritzt viel Blut, aber es ist komplett absurd und witzig. Und es gibt viele schöne Zitate, die ich jetzt nicht alle spoiler. Insofern, wenn ihr einen von denen irgendwie angucken wollt, das wären meine drei Tipps irgendwie, wie gesagt, Shaun of the Dead, dann Tucker and Dale vs. Evil oder eben halt Cabin in the Woods. Gibt natürlich noch viel mehr, aber das jetzt mal so für den Anfang, wenn ihr noch irgendwas braucht zum Angucken. So, jetzt aber endgültig viel Spaß und das ist ja das Wesentliche dabei, Spaß mit Angst, Angst, Lust und dann hören wir uns nach dem Horror wieder. Ich weiß gar nicht, was ich dann als nächstes eigentlich machen werde. Schauen wir mal, wie das Ganze dann weitergeht. Bis dann!